Sumer und Akkad. Akkad, die Hauptstadt Nordbabyloniens, hat diesen Teil des Landes den Namen gegeben. Die südliche Landschaft hieß Sumer und die offizielle einheimische Bezeichnung für das ganze Gebiet war Sumer und Akkad. Der Name Babylonien stammt von den Nachvölkern und hat von den Griechen übernommen Weltgeltung erlangt. Die Akkader, die um 3000 vor Christus wahrscheinlich aus dem unerschöpflichen Menschenreservoir Arabiens über den Euphrat vorstießen, waren Semiten. Die semitischen Sprachen sind einander viel ähnlicher als die Zweige der anderen großen Sprachstämme. Sie sind, in Wörtern und Wurzeln von weitgehender Übereinstimmung, nicht viel mehr als Dialekte. Verschiedene Entwicklungsstufen, die sich hauptsächlich durch ihre größere oder geringere Ausdrucksfähigkeit voneinander unterscheiden. Das Akkadische ist dem Hebräischen sehr nahe verwandt. Man unterscheidet gemeinhin vier Gruppen des Semitischen: das Babylonisch-Assyrische, das in Mesopotamien, das Hebräisch-Phönikische, das in Südsyrien, das Aramäische, das in Nordsyrien und das Nordarabisch-Südarabische, das in Arabien gesprochen wurde. Die Völker, die sich dieser Sprachen bedienten, nennt man Semiten, womit über ihre Abstammung noch wenig ausgesagt ist. Die Sumerer hingegen waren weder Semiten noch Indogermanen. In ihrer äußeren Erscheinung waren sie mit ihren niedrigen, fliehenden Stirnen, geradrückigen, feingeflügelten Nasen, kleinen, schmallippigen Mündern und glattrasierten Schädeln und Antlitzen das völlige Widerspiel der semitischen Akkader. Sie sind ein prähistorisches Volk, denn von ihrem Dasein kündet nichts als ihre Sprache, die vom Semitischen im Bau völlig verschieden ist. Diese aber hat ein überaus zähes Leben gehabt, denn sie war 3 Jahrtausende lang in ganz Mesopotamien die Sprache der Gelehrsamkeit und des Gottesdienstes, also doppelt so lang wie das Lateinische unter den germanisch-romanischen Völkern. Sie hat auch ähnliche Schicksale gehabt, indem sie allmählich nach Art des Küchenlateins korrumpiert und zu stilistischen Spielereien missbraucht wurde. Auch als König Sargon der Große das Akkadische zur Schriftsprache erhob, wurden alle historischen Berichte noch immer zweisprachig abgefasst. Nur so gewannen sie für das Gefühl des Volkes Gehalt und Würde. Die berühmte Gesetzsammlung Hammurabis freilich wurde nur in akkadischer Sprache publiziert und von allen alten sumerischen Texten, Gebeten, Hymnen, Epen, Zaubersprüchen waren Übersetzungen im Umlauf, aber zu allen Zeiten gehörte es zur Bildung, beide Sprachen zu beherrschen, wofür zahlreiche Wörterbücher, Grammatiken und Phrasensammlungen sorgten. Die Keilschrift. Die Sumerer sind die Erfinder der Keilschrift, die von den Akkadern, später auch von den östlichen und nördlichen Nachbarn, den Elamiten und den Assyrern und schließlich von den meisten Völkern Vorderasiens übernommen wurde, so dass sie seit etwa 2000 überall als offizielle Schrift in Gebrauch stand. Sie unterscheidet sich von der ägyptischen vor allem dadurch, dass sie auch die Vokale schreibt, so dass die grammatische Form sich meist unzweideutig entziffern lässt und auch die Aussprache kein so vollkommenes Rätselraten bietet wie bei den Hieroglyphen, obgleich sie sich natürlich ebenso wenig zum Leben erwecken lässt, denn ein Wort ist unwiderruflich tot, wenn der letzte Mund verstummt ist, der es zu formen vermochte. Andererseits darf man sich nicht vorstellen, dass die Keilschrift bereits eine ausgebildete Buchstabenschrift war. Zu dieser genialen Entdeckung sind bloß die Ägypter vorgedrungen. Sie vermag im Gegenteil immer nur 2 Buchstaben auf einmal, also bloß Silben zu schreiben. Entweder Konsonant plus Vokal oder Vokal plus Konsonant oder auch Konsonant plus Vokal plus Konsonant. Auch sie war ursprünglich eine Hieroglyphenschrift. So war zum Beispiel anfänglich das Zeichen für Himmel ein Stern, für Wasser eine doppelte Wellenlinie, für Holzblock ein Rechteck, für Dolch, Fisch, Getreideähre deren schematisches Bild. Aber vergleicht man sumerische Hieroglyphen mit ägyptischen, so erkennt man schon an diesem Detail den Unterschied und Abstand der beiden Kulturen. Gewiss nicht ohne Bedeutung und Eigenart, wenn man sie für sich betrachtet, wirkt die sumerische doch gegen die ägyptische gehalten, roh, nüchtern, formlos, stoffverhaftet. Auch haben die Ägypter, wie bereits dargelegt wurde, neben der Kursivschrift, zu der sich bei ihnen, ganz ebenso wie bei den Sumerern, die Bilderschrift allmählich abgeschliffen hatte, bis in die spätesten Zeiten die Hieroglyphen beibehalten, die als gemeißelte Monumentalschrift vollendete plastische und farbige Kunstwerke und als sorgfältig ausgeführte Buchschrift noch immer eine reizende Spielerei waren. Und auch hierin äußerte sich ihr viel stärkeres künstlerisches Empfinden. Zu der Darstellung der Abstrakta waren die Sumerer auf ähnliche Weise gelangt wie die Ägypter. So bedeutete zum Beispiel die Hieroglyphe des männlichen Geschlechtsteils auch männlich, die des weiblichen weiblich, ein Stern auch Gott, ein plumper Fuß gehen, ein Waagebalken sich im Gleichgewicht befinden. Zum Teil befolgten sie aber auch ein System, das dem Chinesischen verwandt war, in dem zum Beispiel Mensch plus groß König, Mensch plus Tod Leichnam, Mund plus Brot Essen, Mund plus Wasser Trinken, Auge plus Wasser Weinen, Himmel plus Wasser Regnen bezeichnete. Ganz rebusmäßig war ihre Gepflogenheit, bisweilen durch Anstreichen den Bildsinn anzudeuten. Ein Kopf mit Strichen am Kinn bedeutete Mund, ein Unterkörper mit Strichen an der Rückseite Hinterteil. Zu den Phonogrammen kamen sie natürlich auf dieselbe Weise wie alle anderen Völker. Wenn zum Beispiel Sil Straße bedeutete, so konnte dieser Lautwert auch in jeden anderen Wortzusammenhang eingesetzt werden. Aber weiter als zu Silbenzeichen kamen sie, wie gesagt, nicht, denn wenn zum Beispiel das Zeichen für A, Wasser, dem Buchstaben A entsprach, so war das reiner Zufall. Es gibt für alle Konsonanten mit vorhergehendem oder folgendem Vokal besondere Schriftzeichen, zum Beispiel für Ar, Ra, Ir, Ri, Ur, Ru, Mu, Ba, Li, Ish, Ut und so weiter. Aber auch für die meisten Kombinationen aus zwei Konsonanten und einem dazwischenliegenden Vokal wie Ram, Bar, Bul, Pir, Lut, Kin. Auch Deutzeichen finden sich, aber im Gegensatz zur ägyptischen Gepflogenheit fast immer vorangestellt und viel seltener. Wo reine Ideogramme in Verwendung blieben, boten sie den Vorteil, dass sie von allen vorderasiatischen Völkern gebraucht und verstanden werden konnten. Nur sprachen sie sie ganz verschieden aus, wie ja schon die Akkader den sumerischen Keilzeichen ihre Vokabeln substituiert hatten. Dasselbe taten dann wieder andere, zum Beispiel die Hethiter, mit akkadischen Texten. Es war dies ein ähnlicher Vorgang wie ein von den alten Griechen gebrauchtes Wortbild, das bei ihnen Basileus bedeutete, von den Italienern Re, von den Franzosen Roi, von den Engländern King und von den Russen Korolli gelesen werden würde. So wurde die Keilschrift zu einer Art Universalschrift, die den internationalen Verkehr sehr förderte. Auch die späteren Ägypter beherrschten sie. Ein sehr nützliches Zeichen, das nur der Keilschrift eigentümlich ist, erleichterte deren Verständnis. Der Worttrenner in Form unseres mathematischen Zeichens für größer oder auch eines einfach schrägen liegenden Keils. Allgemein verwendet findet er sich allerdings erst in der persischen Keilschrift. Auch eine Art Notenschrift besaßen die Sumerer. Und es scheint, dass überhaupt die Kunst, Töne durch Zeichen auszudrücken, von ihnen erfunden worden ist. Chaldea und Elam. Aber wenn man den Begriff Babylonien in jenem weiteren und vageren Sinne nimmt, der ihm im ganzen Altertum beigelegt wurde und auch heute noch nur in der streng wissenschaftlichen Ausdrucksweise aberkannt wird, darf man nicht bloß an Sumer und Akkad denken, sondern muss noch einige andere Länder ins Gesichtsfeld ziehen. So lag südlich von den beiden Strommündungen und diese beherrschend das uralte Meerland der Chaldäer, die für die Babylonier, indem sie sie jederzeit leicht vom Meer abriegeln konnten, eine dauernde Kalamität bildeten, häufig aber auch aktiv in deren Geschichte eingriffen und zeitweilig ganz Mesopotamien beherrschten. Der große Nebukadnezar war ein Chaldäer. Er befestigte die Vorherrschaft seines Volkes in so hohem Maße, dass man in der späteren Antike die Babylonier Chaldäer nannte. Und schließlich wurde der Name wegen der astrologischen Kenntnisse, die im Zweistromlande ihren Ursprung hatten, sogar die Berufsbezeichnung für Sterndeuter. In diesem Sinne gebraucht ihn das Buch Daniel. Nördlich von den Strommündungen zwischen dem persischen Meerbusen und den Ketten Zagrosgebirges lag das biblische Elam, dessen sumerischer Name so viel wie Hochland bedeutete, mit der Hauptstadt Shushan, dem zur Perserzeit hochberühmten Susa. Auch die Elamiten bildeten eine ständige Bedrohung Babyloniens, das sie mehr als einmal unterwarfen, aber niemals auf die Dauer. Sie unterschieden sich von den übrigen Bewohnern Vorderasiens unter anderem durch den Besitz des Lastwagens, der von diesen öfters als willkommene Beute erwähnt wird, aber merkwürdigerweise niemals nachgeahmt wurde. Vielmehr bedienten sie sich nur des Kriegswagens und zur Frachtenbeförderung der Packesel und Kamele. Auch in ihren Verwaltungsgebräuchen, über die aber noch wenig Eindeutiges erkundet ist, gingen die Elamiten ihre eigenen Wege. Besonders eigentümlich ist, dass ihr Kronrecht nur Kinder aus einer königlichen Geschwisterehe als legitim anerkannte und dass ihre Kalenderrechnung auf dem Venusjahr fußte. Assur. Das wichtigste Nachbarland aber war Assur im Norden des oberen Tigris. Assur war der Name der Hauptstadt, des Volkes, des Landes und des Landesgottes. Im Gegensatz zu Babylonien ist Assyrien ein Gebirgsland, von Bergen umwallt und zerklüftet und dementsprechend von wesentlich rauerem und kühlerem Klima. Die Dattel gelangt hier nicht mehr zur Reife. In späterer Zeit musste das Felsennest Assur dem glänzenden, sprichwörtlich reichen Ninive den Rang der Metropole abtreten. In dessen Umgebung fand sich auch schöner Alabaster und Kalkstein in beträchtlicher Menge, so dass Assyrien nicht an dem chronischen Steinmangel Babyloniens zu leiden hatte. Daraus entwickelten sich schon früh Handelsbeziehungen. Aber natürlich unternahmen die Bergvölker auch häufig räuberische Einfälle in das fruchtbare Schwarzland. Umgekehrt haben schon die Sumerer versucht, das Gebiet von Assur zu kolonisieren und zu einem Brückenkopf gegen die feindlichen Nordstämme auszugestalten. So wurde Assyrien allmählich zu einer Art Nordmark, und in dieser Hinsicht hat der vorzügliche Erforscher der gesamten mesopotamischen Kulturwelt, Bruno Meissner, Assur geradezu mit Brandenburg verglichen, das von den sächsischen Kaisern als Bollwerk gegen die Slawen gegründet, schließlich die Vorherrschaft über das ganze Reich erlangte. Der Hauptgott Assur war, wie er auf den königlichen Gewändern, Siegeln, Feldzeichen und Standbildern immer wiederkehrt, als Herrscher der beiden Jahreshälften ein janusköpfiges Wesen, mit 4 Augen und 4 Ohren, Flügeln, Vogelschwanz und einer gespannten Armbrust. Neben ihm stand als wichtigste weibliche Göttergestalt Ishtar, die Beschirmerin der Jagd und des Krieges, ein hartes und grausames Geschöpf, schrecklich blickend, mit Flammen bekleidet, bisweilen aber auch als milde, lieblich strahlende Himmelskönigin gedacht. Sie erscheint bald als wilde Herrin der Schlachten, mit Bogen, Köcher und Mauerkrone auf einem Panther reitend, bald als nackte Muttergöttin mit einem Kinde an der Brust. Die Assyrer sollen den Akkadern nahe verwandt gewesen sein. Jedenfalls sprachen sie eine bloße Mundart des Nordbabylonischen. Wir sehen aber hier, wie chaotisch bisweilen der Rassenbegriff sein kann, wenn er sich nur an physiologischen Merkmalen orientiert. Nach ihrem äußeren Habitus sind die Assyrer unverkennbar dem semitischen, genauer dem jüdischen Typus zuzuordnen. Wie sie uns auf den erhaltenen Darstellungen entgegentreten, sehen sie mit ihren langen, gepflegten Vollbärten, gekräuselten blauschwarzen Haaren, dichten, dunklen Augenbrauen, fleischigen Lippen und kühn geschwungenen Nasen einem feinen Juden des Fin de Siècle zum Verwechseln ähnlich, und es fehlt nichts als der Zylinder und das goldgeränderte Pince-Nez. Dieser jüdische Typus ist nun aber wieder derselbe, den die Ethnologen als Armenischen anzusprechen pflegen. Die Armenier aber gelten als Indogermanen. Es scheint jedoch, dass deren Ursprünge noch hinter die Indogermanen zurückgehen, nämlich bis zu den Hethitern. Die zahlreichen Völker, die sich erobernd über Kleinasien gebreitet haben, vermochten die Rassenmerkmale der alten Bewohner niemals auszulöschen. Denn die Herrscherschicht war immer in der Minderzahl, und außerdem scheinen diese Merkmale eine besonders zähe und vehemente Durchschlagskraft gehabt zu haben. So sagt denn auch Lushan, die Armenier seien in ihren körperlichen Eigenschaften überraschend homogen und hätten sich seit Jahrtausenden kaum verändert. Man müsse sie als die unmittelbaren Nachkommen der Hethiter betrachten, deren syrische und ägyptische Reliefs den Eindruck einer geradezu erschreckenden Porträtähnlichkeit machen. Die Hethiterfrage ist noch nicht völlig spruchreif, aber eines steht bereits fest, dass sie keine Semiten waren. Und gerade von ihnen erbte sowohl der Armenier wie der Israelit die Judennase. Und, um die Verwirrung vollkommen zu machen, fehlt diese den reinsten und charaktervollsten Repräsentanten des semitischen Typus, den Arabern. Wir stehen also vor der Paradoxie, dass ein nicht-semitisches Volk ein hervorstechendes Rassenmerkmal, das als typisch semitisch gilt, auf 2 Völker vererbt hat, von denen das eine als semitisch, das andere aber als indogermanisch angesehen wird. Dass ein drittes Volk, das Assyrische, dasselbe Merkmal besitzt, vielleicht nur deshalb als semitisch registriert wird, und dass dieses Kennzeichen sich schließlich als gar nicht typisch semitisch herausstellt. Fassen wir aber das Problem geistig auf, indem wir auf Moral, Weltanschauung, Staatsgesinnung, Kunstwillen blicken, so löst es sich sofort. Denn dann kann man gar nicht schwanken, die Hethiter, warum werden wir gleich sehen, als Indogermanen anzusprechen. Ihre Erben, die Israeliten und die Armenier, beide als Semiten und die Assyrer nicht wegen, sondern trotz ihrer Nasen ebenfalls. Die Kleinasiaten. Zu seiner Interessensphäre hat der babylonische Imperialismus immer auch Kleinasien und Syrien gerechnet. Der Besitz dieser Gebiete bildete sogar das höchste Ziel seines Ehrgeizes. Das kleine Syrien hat zu allen Zeiten als wichtiger Schlüsselpunkt gegolten, um den die antiken Großmächte immer wieder erbittert gerungen haben. Und Kleinasien war jahrtausendelang ein geheimnisvoller Völkerkessel, in dem es unablässig brodelte und sich mischte. Die beiden Hauptrichtungen, von denen die Invasionswogen heranbrandeten, waren der Süden und der Westen. Die riesige arabische Halbinsel, die immer neue Massen ausschleuderte, und das Ägäische Meer, das aus nahen und fernen Weltgegenden Völker ans Land spülte, deren Ursitz und Nationalität bis heute noch vielfach unaufgeklärt sind. Im Mittelpunkt des heutigen wissenschaftlichen Interesses stehen die Hethiter, von den Ägyptern Keta, in den Keilinschriften Kati genannt, deren Kernland das Gebiet des Halis, des Hauptstroms Ostkleinasiens, und deren Blüte die Zeit von 1400 bis 1200 umfasste. Die ältesten Denkmäler der hethitischen Kultur sind die Ruinen eines Tempelpalastes, der wahrscheinlich schon um 2000 zerstört wurde. Sie liegen an der Stätte des heutigen Tel Halaf in Nordmesopotamien, nahe den Quellen des Kabur, des bedeutendsten Nebenflusses des Euphrat. Sehr eindrucksvoll sind die erhaltenen Bildwerke. Riesige Götterfiguren mit spitzen Bärten und Mützen, unheimliche Löwenfratzen, plump stilisierte Stiere, groteske weibliche Sphinxe, alles ebenso roh wie machtvoll gestaltet. Nach Sprache und Rasse gehören die Hethiter zu den sogenannten Kleinasiaten, aber dieser Verlegenheitsname, den man der Urbevölkerung der Halbinsel gegeben hat, ist nicht viel mehr als eine Chiffre für unsere Unwissenheit. Dabei ist er nicht einmal deckend, da sich, wie wir soeben an der alten Königsstadt von Tel Halaf gesehen haben, das Siedlungsgebiet der Hethiter weit über die Grenzen der Halbinsel nach Osten erstreckte. Und wahrscheinlich umfasste der Lebensraum der Kleinasiaten auch im Süden ganz Syrien und, was eine der überraschendsten Entdeckungen der neueren Forschung bildet, im Westen große Teile der Balkanhalbinsel. Nur so viel weiß man, dass alle diese anonymen Völker eine große gemeinsame Sprachfamilie bildeten, die weder semitisch noch indogermanisch war, und dass sie alle hyperbrachycephal, ungewöhnlich kurzköpfig waren. Auch in der hethitischen Geschichte unterscheidet man ein altes, mittleres und neues Reich, nur dass man hier nicht mehr als die allergröbsten Umrisse zu erkennen vermag. In der alten Zeit gab es nur Stadtstaaten, die nicht selten im Kriege miteinander lagen. Im hethitischen Mittelalter gelingt es dem Land Hatti, unter dem König Labanage, die Hegemonie zu erringen. Dieser muss eine sehr machtvolle Persönlichkeit gewesen sein, denn sein Eigenname ist, gleich dem Julius Cäsars, zum Gattungsbegriff des Herrschers geworden. Seinen Enkel Murschilisch, den Ersten, führte im Jahr 1758 der Siegeszug seines Heeres sogar bis Babylon, das erobert und geplündert wurde. Doch hatte diese gewaltige Diversion nur den Sturz der Hammurapi-Dynastie zur Folge. Im Übrigen aber war für das Land keine einschneidendere politische Bedeutung als die Kelteneinfälle für Rom. Nun folgen mehr als 50 Jahre innerer Wirren und fast drei Jahrhunderte, über die wir gar nichts wissen, bis um 1400 Shubiluliuma den Thron besteigt, der in etwa 50-jähriger Regierung seine Herrschaft wieder über das ganze Kleinasien, Nordsyrien und Nordmesopotamien ausdehnt. Dieses neue Reich, eine orientalische Großmacht ersten Ranges, beginnt, ganz wie das ägyptische, mit der Vertreibung der Hyksos, findet aber 200 Jahre später seinen Untergang durch die ägäische Wanderung, der auch Ägypten beinahe zum Opfer gefallen wäre. Eine ungeheure Völkerverschiebung, die höchstwahrscheinlich von Ungarn ihren Ausgang nahm und, sich nach Illyrien fortpflanzend, die Thraker, die bis dahin dort gewohnt hatten, nach Kleinasien warf. Ägyptische Quellen berichten hierüber. Nicht hielt irgendein Land stand vor ihren Händen von Hatti an, sie richteten seine Leute zugrunde, als wären sie nie gewesen. Die hethitische Kultur. Die Hauptstadt des gesamten hethitischen Reiches war Kattushasch, eine riesige Festung, die in der Gegend des heutigen Bükaskhöi, etwa 150 Kilometer östlich von Angora, in einer weiten Talmulde lag, nächst Babel die größte Stadt des damaligen Vorderasien und in der Zeit ihrer höchsten Blüte vielleicht nicht viel kleiner als die ägyptischen Metropolen. Im Winter 1906 auf 1907 wurde von Hugo Winkler das Archiv von Bükaskhöi ausgegraben, eine Sammlung von mehreren tausend Tontafeln mit Aufzeichnungen in Keilschrift. Und zum Beweis der damaligen Weltherrschaft des Babylonischen haben sich eben dort auch Bruchstücke eines dreisprachigen Lexikons gefunden, worin jedes Wort auf Sumerisch, Akkadisch und Hethitisch angegeben ist. Außerdem finden sich in den Texten, wie bereits erwähnt, zahlreiche Ideogramme, sowohl sumerische als auch akkadische. Nur weiß man dann natürlich nicht, wie der Ausdruck gelautet hat, den die Hethiter dafür gebraucht haben. Auf den einheimischen und noch mehr auf den ägyptischen Abbildungen verleiht den Hethitern das große runde Doppelkinn, die fliehende Stirn, der etwas verkniffene Gesichtsausdruck, die Neigung zur Fettleibigkeit und die völlige Bartlosigkeit etwas Eunuchenhaftes. Höchst sonderbar ist, dass nicht wenige von ihnen auch den Kopf ganz kahl geschoren trugen und dazu einen veritablen chinesischen Zopf. Vielleicht war diese Haartracht das Vorrecht eines besonderen Standes, es kann sich aber auch um kantonale Abweichungen handeln. In ihrer Tracht unterschieden sich die kleinasiatischen Völker sehr erheblich von den Ägyptern. Nicht nur durch ihre Freude an vielfältigen, ja grellen Farben, sondern auch durch eine Anzahl von Kleidungsstücken, die erst durch sie am Nil bekannt wurden. Stiefel und Schnabelschuhe, Kegelmützen und hohe Ärmel, Mantillen und plissierte Glockenröcke. Auch ihr Kriegswesen muss auf die Ägypter ganz neuartig gewirkt haben. Ihre bevorzugte Infanterieformation war eine Art Phalanx, ihr Hauptangriffsmittel der Streitwagen, und zwar nicht bloß der schwere, sondern auch eine Sorte von leichten Rennwagen, die taktisch etwa die Rolle der heutigen Motortruppen gespielt zu haben scheinen. Die Regierungsform des Hethiterreichs war ursprünglich ein Wahlkönigtum. Später erwarb der König das Recht, seinen Nachfolger zu designieren. Doch ist diese Bestimmung, wie in den meisten Staaten mit solcher Thronfolgeordnung, durch Palastintrigen, Militärrevolten und Usurpationen oft durchkreuzt worden. Im Neuen Reich ist die Königswürde erblich. Der Herrscher führt den Titel Großkönig und seine Sonne. Wenn er stirbt, so heißt es, er ist Gott geworden. Er wurde also nach seinem Tode vergöttlicht, zu seinen Lebzeiten aber niemals. Er war auch Oberpriester und vor allem oberster Kriegsherr. In großen Zügen sehen wir eine Gesellschaftsordnung durchschimmern, die sich ganz unorientalisch auf wesentlich feudalen Prinzipien aufbaut. Der König ist nicht mehr als die Spitze der Oberschicht, die an ihn hauptsächlich durch Bande der Loyalität geknüpft ist. Selbst die Herrschaft über eroberte Fremdländer versuchte man auf das Verhältnis der Vasallentreue zu gründen. Der Kreis der Privilegierten gliederte sich in einen sehr selbstbewussten, über seine Rechte eifersüchtig wachenden Hochadel und ein zahlreiches niederes Rittertum, das in der Armee die Hauptrolle spielte. Auch die Leviratsehe, die Verpflichtung, die Witwe des Bruders zu heiraten, von der sich noch deutliche Spuren erkennen lassen, scheint, anders als bei den Israeliten, aus aristokratischen Standesrücksichten entstanden zu sein. Die religiösen Vorstellungen der Hethiter waren zweifellos polytheistisch, doch mit einer deutlichen Neigung zur Verehrung gewisser Hauptgötter. dass das hethitische Pantheon unübersehbar war, hat man ohne tiefere Berechtigung aus gewissen Beteuerungen der Staatsverträge zwischen Hatti und Ägypten erschließen wollen. Die 1000 Götter des Hethiterlandes und die 1000 Götter Ägyptiens rufen wir zu Zeugen an. Die aber von Seiten der Hethiter rein formelhaft sind und von Seiten der Ägypter eine naive Eintragung der eigenen religiösen Phraseologie in die Fremde. Im Vordergrund stehen die beiden großen Gottheiten, Himmelskönig und Erdmutter, deren Vermählung alljährlich im Frühling orgiastisch gefeiert wird, während beim Absterben der Vegetation ein rauschendes Trauerfest mit wilden Klagen, Tänzen und Selbstverwundungen durchs Land zieht. Die zahlreichen Lokalgötter, die neben Amazonen, Korybanten und Verschnittenen das Götterpaar begleiten, haben keine selbstständige Bedeutung, sondern sind mehr oder weniger Statisterie. Die weibliche Hauptgottheit trägt die Mauerkrone, die männliche die Doppelaxt. Zwei Symbole, die im ägyptischen Kulturkreis oft wiederkehren und dessen Verwandtschaft mit Kleinasien dartun. Mit Kreta gemeinsam war den Hethitern außerdem das Petschaft mit Rundsiegel, während die Babylonier sich des zylindrischen Rollsiegels bedienten. Nach Ägypten weisen Sphinx und Flügelsonne. Auch die Bilderschrift der Hethiter, die bei ihnen nur für monumentale Steininschriften Verwendung fand, dürfte auf die Hieroglyphen zurückgehen. An Ägypten erinnernd und in ganz Vorderasien ohne Beispiel war ferner die selbstständige Stellung der Frau, die auch in der einflussreichen Rolle der Königin ihren Ausdruck fand. Nicht selten folgte die Tochter als Alleinherrscherin auf den Thron. Hingegen war die Geschwister ihr nicht nur nicht üblich, sondern sogar mit dem Tode bedroht. Im Übrigen aber zeichnete sich das Recht der Hethiter durch eine auffallende Milde aus. Vor allem war der Standpunkt des Aug um Auge, Zahn um Zahn, das sogenannte Talionsrecht, das im ganzen alten Orient galt, von ihnen bereits vollständig überwunden. Bedenkt man, dass schon das Jus Talionis überall in der vorchristlichen Welt eine Stufe schwer errungener höherer Gesittung bezeichnet, so kann man nur staunen. Selbst abtrünnige Vasallen, nach dem Staatsrecht zweifellos zu den schwersten Verbrechern gehörig, wurden sehr glimpflich behandelt. In der Hauptstadt konfiniert oder an die Peripherie des Reiches verschickt, niemals getötet. Das hethitische Recht operiert auch bereits sehr bewusst und nachdrücklich mit dem Begriff des subjektiven Tatbestandes. Es urteilt ganz verschieden über vorsätzlichen Mord, Totschlag im Affekt und fahrlässige Tötung. Ja, es macht so feine Unterschiede wie Raubüberfall in abgelegener und belebter Gegend, indem es im ersteren Fall Leichtfertigkeit des Opfers als entlastend annimmt. Überhaupt ist es viel weniger Vergeltungsrecht als Wiedergutmachungsrecht. Leibesstrafen werden nur sehr selten verhängt, zumeist durch Geldbußen an die Beschädigten ersetzt. Es äußert sich hierin eine dem Orientalen sonst fremde Achtung vor dem Individuum als einmaligem Geschöpf Gottes, die auf ein tiefes Seelenleben hindeutet. Zur Todesstrafe wurde nur ganz ausnahmsweise gegriffen, merkwürdigerweise aber auch in einem Falle, über den wir ganz anders denken, nämlich bei unbefugter, das heißt von staatlich nicht anerkannten und beauftragten Personen ausgeübter Zauberei. Doch lässt sich auch hierin ein Anzeichen höherer Seelenhaftigkeit erblicken, indem diese Auffassung Missbrauch spiritueller Kräfte und Untaten des Geistes offenbar strenger verdammt als physische Vergehen. Man wird nach alledem die Hethiter, vielleicht nicht der Rasse, aber der platonischen Idee nach, als Indogermanen bezeichnen müssen. Die Sidonier. Die Brücke zwischen Kleinasien und Ägypten bildet der Landstreifen längs des Mittelländischen Meeres, der Syrien genannt wird. Es ist das Gebiet vom Euphrat bis zur Sinai-Halbinsel, das zu allen Zeiten eine geografische und ethnografische Einheit gebildet hat, und daher ist der derzeitige politische Begriff Syrie, der nur das französische Mandatsgebiet Nordsyrien umfasst, ebenso verwirrend wie der noch immer vielfach gebräuchliche Terminus Syrien und Palästina, denn dieses kleine Land, das nichts anderes ist als ein Teil Südsyriens, ist immer nur wegen des hervorragenden historischen Interesses, das ihm anhaftet, getrennt betrachtet worden. Weitere wichtige Teilgebiete Syriens sind Köhle-Syrien und Phönizien. Mit dem ersteren Namen des hohlen Syriens bezeichnete man im Altertum den langen Einbruchsgraben, der Libanon und Antilibanon auseinanderschneidet. Hier entspringt nach Norden der bedeutendste Fluss Obersyriens, der Orontes, und an ihm lagen Antiochia, die glänzende Residenz der Seleukiden, zur Römerzeit die drittgrößte Stadt des Reichs, und das strategisch hochwichtige Kadesh, von dem wir noch hören werden. Phoenike hieß erst bei den Griechen der Küstensaum zwischen Meer und Libanon, der nicht länger als etwa 200 Kilometer und dabei so schmal ist, dass er bisweilen nur knapp den Raum für eine Straße bietet, wegen seines Klimas aber hoch berühmt war. Man sagte vom Libanon, auf seinem Haupte ruhe der Winter, auf seinen Schultern der Frühling, in seinem Schoße der Herbst und zu seinen Füßen der Sommer. Dieser Landstrich war sowohl durch seine Lage wie durch seine Gestalt gebieterisch auf Seefahrt, Handel und Kolonisation hingewiesen. Eine babylonische Inschrift aus der Zeit um 2600 spricht bereits von zahlreichen Hafenstädten, mit denen die Küste besät war. Freilich dürfen wir dabei nicht an Phoenika denken, denn die hat es damals noch nicht gegeben. Die Religion war wohl schon von den ältesten Zeiten her ein ausgedehnter Naturkult. Besondere Verehrung genossen heilige Steine, diese oft in der Form des männlichen oder weiblichen Geschlechtsteils, womit offenbar die Fruchtbarkeit versinnbildlicht werden sollte, und heilige Bäume, aber auch zu Quellen, Bächen, Flüssen, Seen wurde gebetet. Baal war nicht, wie die Israeliten und die übrigen Ausländer glaubten, der Eigenname des höchsten Gottes, sondern ein Gattungsbegriff für jede beliebige Gottheit, der wörtlich Eigentümer, Inhaber bedeutete. Er erforderte daher immer eine nähere, lokale Bezeichnung. Baal von Sidon, Baal von Tyros, Baal von Byblos. Das Missverständnis war dadurch erleichtert, dass in der Alltagsrede jede Stadt von ihrem besonderen Gott als dem Baal schlechthin redete. Ja, sogar die Israeliten sprachen in der vorprophetischen Zeit von Jahwe als dem Baal, nämlich Israels. Neben dem Baal findet sich auch häufig eine gleichberechtigte weibliche Göttin, die sadistische Züge trägt. Überhaupt dachte sich das Volk seiner Götter fast durchwegs als unholde, finster, grausam, rachsüchtig, missgestaltet, was auf seinen Charakter kein günstiges Licht wirft, zumindest von einem tiefen Pessimismus zeugt. Schadenfroh senden sie Seuchen, Dürre, Mäuseplagen. Beim Opfer erfreut sie am meisten wildes Wehgeschrei. Scheren des Haupthaares, in dem man sich den Sitz der Lebenskraft dachte, blutige Selbstgeißelung. Dass sich das Opfer der Erstgeburt auch auf den Menschen erstreckte, ist kein griechisches Märchen. Dem schrecklichen Moloch, einer ehernen Bildsäule, die die Arme emporstreckte, so dass die Kinder und Jünglinge, die darauf gelegt wurden, in den feuergefüllten Schlund hinabrollten, wurde noch in historischer Zeit regelmäßige Tribute dargebracht. Allerdings hatte man sich daran gewöhnt, die eigenen Kinder durch gekaufte und heimlich untergeschobene zu ersetzen, wie es von Flaubert in einer prachtvollen Szene des Salammbô geschildert ist. Als aber Artokles von Syrakus den Karthagern eine Niederlage beibrachte, bekamen sie Gewissensbisse und brachten als Sühne für den Betrug 500 Knaben der angesehensten Geschlechter zum Opfer. Die Pauken und Flöten übertönten ihre Todesschreie. Die Mütter mussten dabei stehen und durften weder klagen noch Tränen vergießen. Als Alexander der Große im Jahr 332 Tyros belagerte, wurden einige gefangene Soldaten auf die Mauer geführt und dort angesichts des feindlichen Heeres zerstückelt und ins Wasser geworfen. Durch diese Gabe von Menschenfleisch hofften die Tyrier, die Gottheit des Meeres für sich zu gewinnen. Als Bewohner eines zerklüfteten Gebirgslands waren die Phoeniker zu ewiger Kleinstaaterei verurteilt. Sie scheinen aber überhaupt nicht die Gabe der Staatenbildung besessen zu haben, denn niemals haben sie auch nur den Versuch gemacht, sich ein angemessenes Hinterland zu schaffen. Aus diesem Grunde haben sie es trotz ihrer Seegewalt niemals zur Großmacht gebracht, auch in den Kolonien nicht. Die bedeutendsten Städte waren Sidon und Tyros. Zwischen ihnen bestand eine dauernde Rivalität. Ursprünglich scheint Sidon die Vorherrschaft innegehabt zu haben, später traf Tyros an seine Stelle. Der Fang der vorzüglichen Seefische muss von Anfang an einen Haupterwerbszweig gebildet haben. Sidonia, sowohl im Alten Testament wie bei Homer der Generalname für alle Phoeniker, bedeutet Fischersleute. Der Wohnraum auch der großen Städte war sehr eng und zwang zum Bau vierstöckiger Häuser schon zu Zeiten, wo diese von den Fremden noch als Wunder angestaunt wurden. Tyros dürfte in seiner besten Zeit 40.000 Menschen beherbergt haben. Diese Stadt war schon durch ihre Lage eine Kuriosität. Auf einem kahlen, wasserlosen Felsenriff erbaut, durch einen breiten Meerarm vom Festland getrennt, auf das sie in der Verproviantierung angewiesen war, andererseits fast uneinnehmbar. Ähnlich lag Sidon, aber durch eine Sanddüne mit der Küste verbunden. Auch das uralte Arados war eine Inselstadt. Auf dem Festlande lag nur Byblos, die Bergstadt, von besonderer Handelsbedeutung durch den Besitz der herrlichen Zedernwälder des nördlichen Libanon und daher schon früh das Ziel der ägyptischen Byblosfahrer, von denen wir bereits gehört haben. In allen diesen Städten herrschten Könige in stetem Kampf gegen eine aufsässige Magnatenoligarchie. Der Gesamtname Sidonim rührt von der ursprünglichen Hegemonie Sidons her oder hat seinen Grund darin, dass diese Stadt auch in späterer Zeit Sitz des Bundesheiligtums war. Ihr Land aber nannten die Phoeniker Kanaan. Und auch die Israeliten gebrauchten diese Bezeichnung bald für ihr eigenes Gebiet, bald für Phönizien. Ihre Sprache war das Kanaäische, das sich zum Hebräischen wie eine bloße Mundart verhält, etwa wie das Norwegische zum Dänischen. Weiter nördlich saßen die Aramäer, dessen Sprache ebenfalls nur ein Dialekt des Nordsemitischen war. Im Gegensatz sowohl zu den Hethitern wie zu den Ägyptern, gingen diese Völker niemals bartlos. Die phönizische Kultur. Auch in der Wahl ihrer Kolonien zeigten die Phoeniker eine Vorliebe für Vorgebirge, küstennahe Inseln und Landzungen. Ihre Pflanzstädte waren bloße Seeburgen und Stützpunkte, vom Kontinent aus möglichst unangreifbar, vom Meer aus möglichst leicht erreichbar, ohne jede Ambition einer wirklichen Aufschließung und Besiedlung des Landes. Sie haben niemals etwas anderes gegründet als periphere Niederlassungen mit Forts und Faktoreien, die lediglich der Monopolisierung des Handels und der Sicherung der Seelinien dienten. Übrigens konnten sie es schon darum zu keiner entscheidenden historischen Bedeutung bringen, weil ihre Kopfzahl zu gering war. Es ist dasselbe Missverhältnis, das zum Beispiel auch den imposanten Vormarsch Schwedens im 17. Jahrhundert zu einer bloßen Episode gemacht hat. Und außerdem gebrach es ihrer Zähigkeit und Geschicklichkeit an jeder höheren politischen oder gar ethischen Idee. Sie waren die versatilen und versierten Zwischenhändler der Antike und weiter nichts. Dass man lange Zeit darüber anders zu denken pflegte, hat seinen Grund darin, dass eben diese Antike sie in ihrer Eigenschaft als Erfinder sehr stark überschätzt hat, indem sie die Vermittler mit den Urhebern verwechselte. Ihre erste große Expedition dürfte die Landung auf Zypern gewesen sein. Hierdurch gewannen sie eine seestrategisch sehr wertvolles Vorland und eine unerschöpfliche Reichtumsquelle, denn die nirgends sonst so ergiebige Förderung jenes Metalls, das von der Insel noch heute seinen Namen führt, verlieh ihnen für die damalige Zeit und Welt fast eine Art Kupfermonopol. Ein ähnlicher Erfolg gelang ihnen später durch direkte Verbindung mit Britannien, von wo fast der ganze alte Handel mit dem für die Bronzeerzeugung so wichtigen Zinn versorgt wurde. Ob sie aber selber zu den Zinninseln gelangt sind, ist mehr als fraglich. Es ist sogar möglich, dass das Ganze nur ein Geschäftstrick war und sie das minderwertige spanische Zinn, das sie sich von ihrer Kolonie Gades aus leicht beschaffen konnten, für Nordisches ausgegeben haben, um es dadurch konkurrenzfähiger zu machen. Ebenso wenig ist die Tatsache, dass sie auch im Bernsteinhandel führend waren, ein Beweis dafür, dass sie die Nordsee erreicht haben. Hingegen haben sie schon sehr früh an der Südküste Kleinasiens stattliche Handelsimperien gegründet, die bei den Ägyptern die Eilande des Nordens hießen, denn diese Landratten glaubten, da oben gäbe es nichts als Inseln. Ob sie sich vor dem letzten vorchristlichen Jahrtausend bereits am Nordrand Afrikas ausgebreitet hatten, lässt sich nicht sagen. Die bedeutendsten Errungenschaften, die die Alten den Phoenikern zuschrieben, sind die Schrift, das Glas und der Purpur. Dass die Einführung der Buchstaben und die Herstellung von Glasflüssen den Ägyptern zu verdanken ist, haben wir bereits gehört. Purpurschnecken finden sich an der phönizischen Küste besonders zahlreich. Ihr Saft ist bei den kleineren Exemplaren dunkelrot, bei den größeren fast schwarz, bei den Trompetenschnecken scharlachrot. Eine griechische Anekdote erzählt, dass eines Tages einem Hirten, der am Meeresstrand trieb, sein Hund mit bluttriefendem Maule entgegengerannt kam. Er hatte aber bloß eine Schnecke zerbissen. Der Begriff Purpurn umfasste im Altertum eine ganze Farbskala. Durch Mischung, Verdickung und Verdünnung vermochte man alle möglichen Nuancen zu erzeugen, vom zartesten Hellrot bis zum tiefsten Blauschwarz. Als die feinsten Sorten galten der doppelt gefärbte tyrische Blutpurpur und der violette Amnetistpurpur. Der griechische Name Poivikesh kommt von Poivos, dunkelrot und purpurfarbig, heißt auf Griechisch Poivikos. Derselbe Wortstamm Phoinos kehrt in der lateinischen Bezeichnung Pönus, der Punier, wieder. Doch es ist auch denkbar, dass sowohl Griechen wie Römer den Phoenikern wegen ihrer rötlich-braunen Hautfarbe diesen Namen gegeben haben. Übrigens nannten die Hellenen auch die Dattelpalme Phoenix, weil sie deren Früchte zuerst von den Phoenikern bezogen hatten. Ebenso hieß bei ihnen ein aus Kleinasien importiertes Saiteninstrument. Und hier dürfte auch der Schlüssel für die Lösung des Purpurproblems zu finden sein. Die Phoeniker waren die fixen Exporteure und Lieferanten aller dieser schönen Dinge. Der Purpur, der im Altertum so teuer war, dass selbst Wohlhabende sich mit einem breiten Streifen am Gewande begnügen mussten, hat übrigens für uns seinen Nimbus völlig eingebüßt. Man ist jetzt imstande, die verschiedenartigsten lichtechten Imprägnierungen nicht nur sehr billig herzustellen, sondern auch in viel satteren und glänzenderen Farben. Purpurmäntel, wie sie früher nur ein Großkönig trug, besitzt heute jedes kleine Stadttheater. Die phönizische Schrift war eine tatsächliche Verbesserung der ägyptischen, die, wie wir uns erinnern, Wortbilder, Silbenwerte, Deutzeichen und Konsonanten durcheinander gebrauchte, während jene eine reine Buchstabenschrift war, bestehend aus 22 Zeichen, die aus einfachen Strichen und Kreisen kombiniert waren. Doch bedeutete diese Restriktion und Rationalisierung der blühenden Hieroglyphenfülle einen rein praktischen verkehrstechnischen Fortschritt, wie er einem kaufmännisch orientierten Denken eben nahe lag. Die Maße und Gewichte, deren Erfindung man ebenfalls auf sie zurückführte, hatten die Phöniker aus Babylonien. Dass sie tüchtige Rechner waren, versteht sich, aber erfunden haben sie auch hier nichts. Sie waren auf allen Gebieten bloß die fingerfertigen Kolporteure. Dasselbe gilt von ihrem Kunsthandwerk. Es war kostbarer Schund, schlaue Spekulation auf den gefallsüchtigen Negergeschmack des großen Haufens und seine Affenfreude an Glanzplunder, Modeindustrie, auf flotte Bedienung einer Allerweltskundschaft abgestellt, in allen Stilen zu Hause, aber nur zur Miete, dabei alle barbarisch vermischend und eben darum international erfolgreich. Phönizische Stickereien und Schmucksachen, Möbel und Tischgarnituren, Toiletten und Spielsachen eroberten die ganze Mittelmeerwelt. Die Phöniker haben niemals eine eigene Kunstproduktion entwickelt, sondern immer nur, der Konjunktur folgend, eine imitierte ägyptische, assyrische, persische, griechische. Und ebenso entlarvend wie ihre Kunst ist ihre Religion. Zwischen Gott und Mensch besteht ein pures Geschäftsverhältnis des Do, Ut, Des, eine Art Kontokorrent, und es herrscht der Glaube, dass sich durch korrekte kultische Leistungen die Gunst der höheren Mächte geradezu erzwingen lässt. Charakter der babylonischen Geschichte. Auch die Babylonier waren am stärksten im Handel und allem, was ihn hebt und verfeinert. Sie heißen im Alten Testament das Krämervolk. Die wahre Blüte ihrer Kultur aber fällt in die vorgeschichtliche Zeit, die sumerische. Aus jenen dunklen Jahrtausenden stammen alle ihre großen lichtvollen Schöpfungen. Der Kalender, die Keilschrift, die Astrologie, die Kunst des Wasserbaus und Gewölbebaus, der Siegelzylinder, ihre tiefsinnige, später verwirrte und verflachte Mythologie. Nach der einheimischen Überlieferung zerfällt die Geschichte Babyloniens in die Zeit vor der Flut und nach der Flut. Vor der Flut regierten 10 Urkönige, die den 10 Erzvätern der Bibel entsprechen, alle von ungeheuer langer Lebensdauer. Unter dem letzten kam es zur Sinnflut, deren Geschichte in Gilgamesch-Epos, dem Titelhelden von seinem Stammvater Utnapishti, erzählt wird. Der Götterrat hatte eine große Flut beschlossen, um die sündige Menschheit zu verderben. Einer der Götter aber, Ea, benachrichtigte seinen Liebling Utnapishti von der drohenden Gefahr und befahl ihm, ein Schiff zu bauen und seine Familie und alle Arten Getier darein zu bergen. Kaum hatte Utnapishti den Auftrag ausgeführt, bricht unter Sturm, Donner und Hagel eine so entsetzliche Überschwemmung herein, dass selbst die Götter Furcht bekommen und sich in den Himmel flüchten, wo sie sich ängstlich weinend zusammenkauern. Als endlich das Wasser fällt, bleibt die Arche an einer Gebirgsspitze hängen, und Utnapishti sendet zuerst eine Taube, dann eine Schwalbe nach Land aus, aber beide kehren unverrichteter Dinge zurück und erst der Rabe kommt nicht wieder. Nun wagt es auch Utnapishti, das Schiff zu verlassen und bringt den Göttern auf der Bergkuppe ein Dankopfer dar. Das deckt sich fast wörtlich mit dem Bericht der Bibel. Ist dies wiederum eine Erinnerung an die Katastrophe beim letzten Mondeinfang oder handelt es sich bloß um ein großes lokales Elementarereignis? Noah hat damals natürlich noch nicht gelebt, sondern die Erzählung im ersten Buch Moses ist einfach übernommen. Alle orientalische Geschichte hat etwas Monotones. Doch hat dies bei der ägyptischen seinen Grund mehr in der Einförmigkeit der Quellen, die mit einem stereotypen Phrasenschatz die Darstellung sämtlicher Ereignisse bestreiten. Es ist im Prinzip dieselbe Tapetentechnik wie auf den Tempelreliefs. Bei den Babyloniern aber handelt es sich wirklich um eine ewige Wiederkunft desgleichen. Es ist immer dasselbe. Die Leute aus Umma und Uruk oder sonst einem Stadtstaat brechen in das Nachbarreich ein, metzeln die Einwohner nieder, werfen Feuer in die Tempel und Paläste, zerschlagen die Götterstatuen und rauben die Schätze. Die Kanäle werden verstopft, die Nutztiere weggetrieben, die Obstbäume abgehauen, die Gärten niedergebrannt, die Wiesen zerstampft. Nicht selten wird auch noch alles Ackerland durch Salpeter für die Zukunft unfruchtbar gemacht. Die starke Mauer, heißt es in einem anschaulichen Königsbericht, aus spitzem Berggestein getürmt, habe ich wie einen Topf zerschmissen und der Erde gleich gemacht. Die vollen Kornspeicher öffnete ich und ihre Vorräte ohne Zahl ließ ich das Heer aufessen. Die versteckten Weinkeller betrat ich und die Krieger meines Gottes schöpften wie Flusswasser den duftenden Wein. Die Bevölkerung, soweit sie nicht ausgemordet war, wurde ausgerissen. Dies war die Bezeichnung für die sehr häufig angewandte Massendeportation, deren bekanntestes Beispiel das babylonische Exil der Juden ist. So sind viele Städte vom Erdboden verschwunden, ohne auch nur Trümmer zurückzulassen, und niemand weiß ihren Ort und Namen. Das luftige Ziegelmaterial, aus dem sie errichtet waren, machte es möglich, sie bis auf den Grund zu zerstören. Freilich konnten sie auch ebenso leicht wieder aufgebaut werden. Die Geschichte Mesopotamiens besteht aus lauter Episoden. Von einer Kontinuität wie bei der ägyptischen ist hier niemals die Rede. Ihr einziger politischer Inhalt ist der Kampf des Kernlandes der Strommündungen um die Herrschaft über ganz Vorderasien und der Widerstand der Völker und Stämme im Westen und Norden, von denen das eine oder anderen bisweilen selber die Hegemonie erringt. Daher wechseln die Hauptstädte und Residenzen viel häufiger als anderwärts. Über das ewige Hin und Her dieser äußeren und inneren Machtstreitigkeiten sind wir vorläufig noch ziemlich dürftig und zweideutig unterrichtet. Es ist dies aber kein allzu großes Unglück, denn auch die todsichere Wahrheit wäre vermutlich kaum übermäßig interessant. Immerhin bringt fast jedes Jahr neue Ausgrabungen und Entzifferungen, so dass mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass die nachfolgenden Seiten, wenn sie vor den Leser treten, bereits veraltet sind. Im Übrigen begnügen wir uns mit einigen bezeichnenden Stichproben, umso mehr, als auch die Denkmäler nur solche liefern. Das mesopotamische Altertum. In ältester historischer Zeit, um 3000, hatte Kisch, im nördlichen Babylon gelegen, die Vormacht inne. Um 2800 trat in Lagasch Urnina hervor, ein Priesterkönig, der die weltliche und geistliche Macht in sich vereinigte, wie seinerzeit der Papst im Kirchenstaat. Seine Regierung wird als sehr glücklich gepriesen. Er erbaute Tempel, eine große Stadtmauer, Kanäle und Wasserreservoirs und rüstete Karawanen aus, die Waren brachten und ausführten. Sein Enkel war Eanatum um 2750. Dieser schlug einen Angriff der Elamiten zurück und besiegte alle Nebenbuhler, die Fürsten von Umma, Ur, Uruk, Opis, Kish und noch viele andere. Dadurch gewann er die Oberherrschaft über ganz Sinear. Eines der Siegerdenkmäler, die berühmte Geierstele, so genannt, weil darauf Geier die Köpfe der Erschlagenen in die Lüfte tragen, zeigt, wie er persönlich dem König von Kish seine Lanze in die Stirn schleudert. Die Darstellung der nackten, plumpen Krieger mit den langen Gurkennasen, die in Reih und Glied über die Leichen der Feinde hinwegmarschieren, wirkt auf den ersten Blick stilisiert, ist aber bloß roh, indes nicht ohne eine gewisse primitive Kraft. Um 2670 finden wir als Gebieter in Lagash Urukagina, der eine sehr edle Persönlichkeit gewesen zu sein scheint. Er bekämpfte, wenn wir seinen Inschriften glauben dürfen, mit Erfolg den Eigennutz der Priester, die Willkür der Verwaltung, die Härte der sozialen Ordnung, hob die Leibeigenschaft auf, baute viele unnütze oder korrupte Beamte ab und sicherte Handel und Verkehr. Doch schon um 2650 erhob sich Lugal-Sagisi, der Fürst von Umma, das vor 100 Jahren vor Eanatum so vollständig zu Boden geworfen worden war, und eroberte, nicht ohne die landesüblichen Mordbrennereien und Plünderungen, Lagash und alle übrigen babylonischen Städte. Ja, er dehnte sogar seine Herrschaft bis zum oberen Meer aus. Ob er alle die Westvölker wirklich unterworfen oder bloß in eine lockere Abhängigkeit gebracht hat, ist allerdings fraglich. Auch seine staatsrechtliche Stellung im Innern ist für uns nicht mehr greifbar. Die erste Hälfte seines Namens, Lugal, ist ein Gattungsbegriff und bedeutet so viel wie König. Aber damit ist wenig gesagt. Man stelle sich vor, dass in einigen tausend Jahren jemand das Wort Duce erklären sollte. Er würde es vermutlich mit Duca, Herzog, in Verbindung bringen und dementsprechend entweder an eine Persönlichkeit von sehr hohem und altem Adel oder, noch weiter zurückgreifend, an eine Art erwählten obersten Kriegsherrn denken, aber von dem sehr komplizierten politischen Machtbegriff, der in der Führerbezeichnung steckt, hätte er wohl kaum eine Ahnung. Jedenfalls ist Lugal-Sagisi die erste Persönlichkeit des Zweistromlands, ja der Weltgeschichte gewesen, die es versucht hat, ein Weltreich zu gründen. Aber schon ballten sich neue Gewalten zusammen, die dem mesopotamischen Altertum, wie man die bisher betrachtete Zeit nennen könnte, für immer ein Ende bereiteten. Sargon der Große. Die Akkader waren ihren südlichen Nachbarn militärisch in mehrfacher Hinsicht überlegen. Plump wie die Figur der Sumerer war auch deren Kriegsrüstung. Dicke Speere, Buckelschilde und Klappenhelme, während jene bereits den Bogen zu handhaben wussten. Dies verlieh ihnen einen fast ebenso großen Vorsprung, wie ihn die Feuerwaffen der Spanier gegen die Pfeile der Azteken oder die Maschinengewehre der Engländer gegen die Flinten der Mahdisten besaßen. Außerdem verfügten sie über ein stehendes Heer, das in Schwarmlinien angriff, was sie zu der schwerfälligen Miliz der Sumerer, die nur sehr langsam mobilisiert werden konnte und in starrer Phalanx kämpfte, in ein ähnlich vorteilhaftes Verhältnis brachte, wie es zwischen der zerstreuten Fechtart der französischen Revolutionsarmeen und der friderizianischen Lineartaktik ihrer Gegner bestand. Es ist daher kein Wunder, dass es ihnen gelang, das alte sumerische Reich zu überrennen. Dies geschah um 2600, nach Hugo Winkler schon um 2750, unter Sargon dem I., dem Begründer einer zweiten Weltherrschaft, der ersten semitischen, die sich nicht nur bis Südsurien, sondern sogar, wie ein dort aufgefundenes Beamtensiegel bezeugt, über Zypern erstreckte. Es ist mehr als wahrscheinlich, da schon damals zwischen Vorderasien und Ägypten ein diplomatischer und kommerzieller Verkehr bestand, denn die beiden Reiche waren am Jordan und Sinai bereits Nachbarn. Zu kriegerischen Verwicklungen dürfte es aber noch nicht gekommen sein. So viel man sehen kann, war Sargon kein geborener König, obschon vielleicht aus vornehmem Geschlecht, sondern ein Usurpator. Er zwang die schwache Dynastie von Kisch, das zu dem Oberherrn in Umma in einer Art Suzeränitätsverhältnis stand, zur Abdankung und setzte sich selbst auf den Thron. Daraufhin musste es früher oder später zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und Lugalsagisi kommen. Dass er es wagte, seine Kräfte an der sieggewohnten Machtfülle eines Königs zu messen, vor dem die ganze Welt zitterte, muss seinen Zeitgenossen als Wahnsinn erschienen sein. Aber es kam umgekehrt als erwartet, wie, beiläufig bemerkt, fast immer in der Weltgeschichte. Wie viele unter den Mitlebenden haben wohl von vornherein an einen Sieg der Griechen über die Perser, der Schweizer über das Haus Habsburg, der Engländer über die Armada, Friedrichs des Großen über die Koalition, der Preußen 1866, der Japaner über Russland, des Balkanbundes über die Türkei geglaubt. Wir von heute wissen freilich die Gründe dieser überraschenden Erfolge haargenau anzugeben, aber das ist weniger ein Beweis für unsere höhere Urteilskraft als für unsere spätere Geburt. Nachdem Sargon mit seinen Nordbabyloniern das ganze Land besetzt und Akkad zur Hauptstadt, Residenz und Handelszentrale gemacht hatte, wandte er sich gegen Elam, dessen schwierige Unterwerfung ihm vollständig gelang, eroberte Assyrien, wo damals noch die Sobräer saßen, und drang unaufhaltsam nach dem Westen vor, indem er von den ebenso gefährlichen wie zahlreichen Amoritern oder Amuru, einem nordsyrischen Volksstamm, den Durchzug erzwang. Dann überstieg er den Taurus und pflanzte sein Siegeszeichen in Ostkleinasien auf, dem späteren Sitz der Hethiter. Von dort aus unternahm er eine dreijährige Expedition über das Westmeer, die ihn bis nach Griechenland brachte. Und schließlich wurde sogar Arabien dem Reich einverleibt. Er war nun wirklich Herr der vier Weltteile: Babyloniens im Süden, Elams im Osten, Subartus im Norden, Amurus im Westen, und niemals mehr hat ein vorderasiatisches Großreich eine solche Ausdehnung erlangt, denn weder die arabischen Steppen noch die griechischen Küsten sind je wieder besetzt worden. In der inneren Verwaltung des Landes verfuhr Sargon ebenso kühn und energisch wie in seiner Kriegsführung. Er machte der Kleinstaaterei der halbsouveränen Landesfürsten, die eine ewige Quelle des Aufruhrs war, ein Ende und teilte das Reich in zahlreiche Distrikte von mäßigem Umfang, mit Beamten an der Spitze, die am Hof eine besondere Ausbildung genossen hatten und unmittelbar der Krone unterstellt waren. Handel und Gewerbe sollen unter seinem Zepter geblüht haben. Sogar eine regelmäßig befahrene Seelinie vom Persischen Golf zum Roten Meer hat es damals gegeben. Und nur damals, denn ihre Voraussetzung war der Besitz gesicherter Stützpunkte in Arabien. Als Sargon all dies vollbracht hatte, fand er nach 55-jähriger Regierung den ewigen Schlaf in einem großartigen Mausoleum, das, von ihm selbst entworfen, jahrhundertelang den Herrschern zur Grabstätte gedient hat, als eine Art Kapuzinergruft. Die wahren Sagen. Es ist nach alledem nicht verwunderlich, dass er im Bewusstsein des Volkes zu einer mythischen Gestalt emporwuchs. Schon seine Jugendgeschichte ist von Legenden umgeben. Es hieß, seine Mutter habe ihn heimlich zur Welt gebracht und in einem Schilfkästchen ausgesetzt. Eine Geschichte, die bekanntlich auch von Krishna, Mose, Kyros, Romulus erzählt wird. Doch wäre es sehr töricht, hieraus einen Zweifel an seiner Geschichtlichkeit herzuleiten. Sehr fein bemerkt Winkler, wenn die Legende Sargons die gleichen Züge trägt wie die von Moses, so ist das dasselbe, als wenn ein musikalisches Motiv beim Auftreten eines Heldes erklingt. Dem Helden der Legende wird damit zugleich seine Stelle in der Entwicklung eines Volkes angewiesen. Man ist früher in engstirnigem Rationalismus so weit gegangen, dass jede historische Persönlichkeit, um die sich Sagen antikristallisiert haben, als suspekt zu betrachten. Es verhält sich jedoch umgekehrt. Gerade Sagen beweisen etwas. Man hat oft die Legende mit dem Efeu verglichen, aber zu jedem Efeu gehört doch ein Stamm und zu jedem Rauch ein Feuer. Sagen sind vielleicht die einzigen historischen Überlieferungen, die, in einem höheren Sinne, niemals auf Erfindung beruhen, denn sie lassen sich nicht erfinden. Wie unvorstellbar müssten die Dichter, geschweige denn die anonymen Massen beschaffen sein, die einen einzigen der großen Helden und Heiligen ersinnen könnten. Irgendwo und irgendwann ist Jason Gestalt gewesen, in einem furchtlosen Seefahrer und Siegfried in einem reinen Recken und Romulus in einem starken Gründer, denn seine Existenz ist durch die sicherste Tatsache bezeugt, die der Historiker sich wünschen kann, die ewige Stadt Rom. Mitten im erleuchteten 19. Jahrhundert und im aufgeklärten Frankreich hat man es erlebt, dass Napoleon zum Mythos wurde. In 3000 Jahren wird irgendeine Spinne von Historiker daraus zwingend folgern, dass er nicht existiert hat. Noch nie hat man es erlebt, dass eine zarte oder kühne Legende um ein Nichts gewoben wurde oder um eine Lüge, die noch weniger ist als nichts. An Sagen wollen wir recht gern glauben und an Absurde am liebsten. Naramsin und Gudea. Der zweite große Name der akkadischen Geschichte ist Naramsin, der Enkel Sargons, um 2530. Von ihm kündet eine prachtvolle Stele, der Vorgang einer Entscheidungsschlacht, die Einnahme der beherrschenden Passhöhe durch den König selbst, das siegreich nachdringende Heer, die wilde Flucht der Feinde. All dies ist in dem sicher komponierten Steingemälde mit großartiger Symbolik zusammengefasst, und der König ist ein wirklicher König, nicht, wie so oft in der orientalischen und auch in der abendländischen Kunst, der bloße Firmenstempel der Königswürde. Naramsin erweiterte sogar noch die Eroberungen Sargons. Aber nach ihm, er regierte 38 Jahre, beginnt der rasche Verfall. Dieses starke, nicht wie die meisten asiatischen Großherrschaften, bloß in der Titulatur vorhandene Imperium, in dem nach damaliger, freilich nur bildlicher Vorstellung die Sonne nicht unterging, denn es reichte bis zum Meer des Sonnenuntergangs, hat ebenso wenig Bestand gehabt wie alle seine Vorgänger und Nachfolger. Um 2470 sehen wir wieder einmal den Süden triumphieren. Die Fürsten von Ur nennen sich jetzt König von Sumer und Akkad, aber das akkadische Element ließ sich nicht mehr ignorieren. Es ist offenbar nur zu einer Personalunion gekommen, etwa wie in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Auch die Doppelsprachigkeit ist bezeugt. Andererseits ist noch lange nach der episodischen Vorherrschaft von Ur, die nur wenig über 100 Jahre währte, das Sumerische, wie bereits erwähnt, in ganz Mesopotamien die Sprache der Wissenschaft, Literatur und Gesellschaft geblieben, ähnlich wie bis vor noch gar nicht langer Zeit das Chinesische in Japan. Um 2400 verheerte der Einfall eines barbarischen Stammes der Gutäer oder Guti, die in den Gebirgen nördlich des mittleren Tigris hausten, ganz Nordbabylonien. Der Süden aber, der wahrscheinlich durch einen Schutz- und Trutzbündnis mit Elam der Gefahr rechtzeitig zu begegnen wusste, blieb verschont, und dort, in Lagasch, lebte um diese Zeit ein frommer, weiser und kunstsinniger Fürst, der Priesterkönig Gudea. Ihn beschäftigten nur Werke des Friedens. Aus allen Weltgegenden ließ er kostbare Hölzer, hartes Gestein, edle Metalle kommen, um seine Stadt zu Ehren der Götter zu schmücken. Nach dem Rechtswesen galt seine Fürsorge. In dem Gesetzbuch, das auf ihn zurückgeht, findet sich der Begriff des Dolus, der den Mesopotamiern später wieder abhanden gekommen ist. Es wird ein deutlicher Unterschied gemacht zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen Delikten, zum Beispiel zwischen absichtlicher und zufälliger Verletzung einer Schwangeren. Einige schöne Dioritstatuen haben sein Bild aufbewahrt. Sie zeigen das milde Antlitz und die entspannte Haltung eines heiter in sich gekehrten Gottesknechts. Hammurapi. Um 2200 hat ein Großreich von Elam bestanden. Wenn die Quellen nicht trügen, so unterwarfen die Elamiten zuerst Südbabylonien, dann Nordbabylonien und damit auch alle die mehr oder weniger abhängigen Länder im Westen, so dass schon damals, ähnlich wie viele Jahrhunderte später im persischen Weltreich, von Susa aus ein König bis zum Mittelmeer geboten hätte. Ur, das den ersten Stoß auszuhalten hatte, soll damals vollständig zerstört worden sein. Es ist aber ungeklärt, ob es nicht bloß zu einer elamitischen Tributärhoheit gekommen ist, und jedenfalls hat diese Fremdherrschaft nicht lange gedauert, denn wenige Jahrzehnte später hat es bereits eine erste Dynastie von Isin und eine von Larsa gegeben, die nebeneinander anstelle des untergegangenen Ur die Hegemonie innehatten. Rimsin von Larsa aber zog um 1950 erfolgreich gegen Isin und herrschte wieder unumschränkt über ganz Babylonien, mit Ausnahme des Stadtgebietes von Babel. Gerade von dort aber kam das Verhängnis. 100 Jahre früher waren nämlich die sehr kriegerischen Amoriter aus ihren westlichen Sitzen hervorgekrochen und hatten sich Babels bemächtigt, wo sie ein selbstständiges Fürstentum errichteten, etwa in der Art, wie es die Goten und Normannen an vielen Orten getan haben. 1955 gelangte Hammurapi auf den Thron, dem es am Ende eines 30-jährigen Kampfs 1925 gelang, Rimsin vernichtend zu schlagen und nach 60-jähriger Regierung gefangen zu nehmen. Hammurapi selber regierte über 40 Jahre. Die Zahlen stammen, ebenso wenig wie die meisten bisherigen, von Bruno Meissner, der derzeit wohl der zuverlässigste und intimste Kenner aller babylonischen Verhältnisse sein dürfte. Es muss jedoch bemerkt werden, dass ein Forscher vom Range Hugo Winklers die Hammurapi-Zeit um volle anderthalb Jahrhunderte früher ansetzt. Mit Hammurapi gelangt wieder das semitische Element ans Ruder und beginnt der glänzende Aufstieg Babels, das, bisher ein unbedeutendes Provinznest, unter ihm eine goldene Märchenstadt und die Sonne Vorderasiens geworden ist. Seine Herrschaft stützte er auf seine ergebenen und kriegserprobten amoritischen Soldaten, eine besondere Elitetruppe, der Knoten des Königs, diente zu seinem persönlichen Schutz. Die Veteranen erhielten als unveräußerliches königliches Lehen Grundbesitz mit der Verpflichtung, ihren Beruf auf die Nachkommen fortzupflanzen. So schuf er sich eine Art Erbmilitär. In der inneren Verwaltung huldigte er einer versöhnlichen Unionspolitik. Er versuchte, die sumerische und die akkadische Kultur zu verschmelzen, schon äußerlich, indem er in der Tracht den Mantel und die Kappe der Sumerer mit dem Bart der semitischen Völker vereinigte, die Lippen aber wieder, als Konzession an Sumerien, rasieren ließ. Als allgemeine Kirchensprache ließ er das Sumerische gelten. Sein berühmtes Gesetzbuch aber war, wie bereits erwähnt, akkadisch abgefasst. Eine großartige Kanalanlage, genannt der Hammurapi-Fluss, ist der Überfluss der Menschen, an der er viele Jahre hatte bauen lassen, versorgte ganz Babylonien mit Wasser. Zum allmächtigen Reichsgott erhob er Marduk, den Bel von Babel, der, im Gegensatz zur Mondverehrung des Südens, ein Sonnengott war. Die Stellung Babels als Kirchenmetropole hat sich von da an durch alle politischen Wechselfälle erhalten. Es wurde das Byzanz der vorderasiatischen Welt. Auch die späteren assyrischen Herrscher konnten sich allein dadurch legitimieren, dass sie nach Babel gingen und die Hand Marduks ergriffen. Nur der Götterkönig Marduk vermag die Weltherrschaft zu verleihen.